Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Herr, wir sind nicht wert, vor dich zu kommen. Versäumnisse und Übertretungen klagen uns an. Aber du bist dem gnädig, der seine Schuld bekennt. Und so bitten wir dich, sprich uns los von allem, was uns in der vergangenen Woche belastet hat. Hilf uns, wieder gut zu machen, wo wir andere geschädigt haben. Nimm in deine Obhut, was unserem Einfluss entglitten ist. Schenke uns einen neuen Anfang mit dir und untereinander. Und mach uns deiner Gnade gewiss, damit wir als Gesegnete durch diese Woche gehen. Amen. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei stille vor ihm alle Welt. Wir sprechen gemeinsam das Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als Schriftlesung hören wir auch aus dem ersten Mosebuch ein Teil von Abrahams Versuchung. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und bat seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sieht. Amen. Wir singen miteinander das Wochenlied 244, die Verse 1 bis 5. Der Text auf den heutigen Sonntag steht im Markus-Evangelium. Und zwar im 12. Kapitel, die Verse 41 bis 44. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und schaute, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, die machen einen Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut alles, wovon sie lebte, ihre ganze Habe eingelegt. Amen. Eine kleine Szene auf einem großen Platz, liebe Gemeinde. Vor dem Jerusalemer Tempel waren Opferstöcke montiert, gleich 13 an der Zahl. Sie hatten die auffällige Form einer Trompete, damit keiner gedankenlos vorbeistolzierte. Die Menge der Gottesdienstbesucher passierte diese klerikale Einnahmestelle und gab ihren Obolus. Auch eine Frau war darunter, die trat heran an diesen Trichter, öffnete ihr Handtäschchen und kramte 2 rote Pfennige heraus und die warf sie in die Opferbüchse. Dann mischte sie sich wieder unters Volk. Soweit die kleine Szene auf dem großen Platz. Nun stelle ich mir einmal vor, 3 Personen hätten diese kleine Szene beobachtet. Nämlich einmal ein Kirchenpfleger, dann ein Theologe und drittens ein Gottesdienstbesucher. Was hätten sie gesehen? Der Kirchenpfleger sah seinen Haushaltplan. Auf der Ausgabenseite, da standen die steigenden Personalkosten für die 1000 Priester, die teuren Sanierungsarbeiten am alten Tempel aus Herodes Zeiten, die großen Ausgaben für bedürftige Gemeindeglieder. Das alles sah er auf der Ausgabenseite. Und er wusste, die Kirche hat nicht nur einen guten Magen, wie der Teufel in Goethes Faust sagt, sondern sie hat auch dicke Verpflichtungen. Der Haushaltplan muss ausgeglichen werden und das lässt sich mit Pfennigbeträgen nicht schaffen. Das Opfer der Frau in allen Ehren, aber das Kapitel Opfer und Spenden auf der Einnahmenseite muss mit anderen Quellen rechnen. Er hätte formuliert: Geben Sie das Doppelte von dem, was Sie vorhatten, und dann ist es genau die Hälfte von dem, was Sie geben sollten. Der Kirchenpfleger, der hat den Haushaltplan im Blick. Und der Theologe, er sah das Gesetz. Er kannte sich in den Schriftrollen des Alten Testaments aus. Den 50. Psalm konnte er auswendig. Opfere Gott Dank und zahle deine Gelübde. Opfergesetze füllen viele Seiten der Bibel und dieses Gesetz muss erfüllt werden. Glaube hat etwas mit finanziellen Konsequenzen zu tun. Wem der Herr das Herz aufmacht, dem macht er auch den Geldbeutel auf. Der Opferstock ist kein Fremdkörper im Hause Gottes. Der Theologe hatte das Gesetz im Blick. Und der Gottesdienstbesucher, er sah die Tradition. Schon Kain und Abel gaben, schon die alten Israeliten zweigten jede 10. Garbe für den Herrn ab. Schon vom alten Priester Jojada wird berichtet, dass er eine Holzlade nahm, oben ein Loch hineinsägte und sie neben den Altar stellte, wo die Leute vorbeikamen. Doch Opfern, das muss eben sein und diesem Opfern, dieser Tradition muss Genüge getan werden. So wie das Amen zur Predigt, so gehört eben das Opfern zum Gottesdienst. Nicht umsonst war doch der alte Bodelschwing traurig, als er nach einer Predigt seinen Hut durch die Reihen gehen ließ und dieser Hut wieder leer zurückkam. Er faltete seine Hände über der Kopfbedeckung und sagte: Herr, ich danke dir, dass sie mir wenigstens meinen Hut wieder zurückgegeben haben. Dieser Gottesdienstbesucher, er sah nur die Tradition. Nun aber war der Beobachter, kein Kirchenpfleger und kein Gottesdienstbesucher und kein Theologe, sondern das war Jesus selbst. Jesus hat sich in den Tagen schwerster Entscheidung Zeit genommen für eine stille Beobachtung. Er hatte immer Interesse an den Randerscheinungen des Lebens, die keine Schlagzeilen machten und nicht zum Stadtgespräch wurden. Und Jesus sah keinen Haushaltsplan, der ausgeglichen werden muss. Er sah keine Tradition, der Genüge getan werden muss. Er sah kein Gesetz, das erfüllt werden muss. Jesus sah überhaupt keine Sache. Er sah eine Person. Jesus sah einen Menschen inmitten der Menge. Er sah ein Gesicht zwischen Hunderten. Er sah ein Geschöpf Gottes. Jesus macht den Einzelnen aus. Der Begriff Massengesellschaft ist ihm fremd. Er sieht den Einzelnen zwischen Hunderten drin. Und für ihn ist keiner eine unbedeutende Nummer, sondern ein wichtiger Name. Jesus sieht diese Frau, die, und so wird es in diesem kurzen Bericht gesagt, die alles entbehrte, die alles gab und die alles hoffte. Das ist das Erste, eine Frau, die alles entbehrt. Zum Tempel kamen viele Leute, die die Aufmerksamkeit auf sich zogen. An dieser Stelle gaben all die sich ein Stelldichein, die Rang und Namen hatten. Da kamen die Reichen mit ihren schönen Kleidern. Und wenn sie in auffälliger Form einen Geldschein übergaben, dann ertönte extra ein Trompetensignal. Und da kamen die Schriftgelehrten mit ihren langen Kleidern. Sie konnten sich beim Spenden und Geben nicht lumpen lassen. Und da kamen auch die Offiziere mit ihren Uniformen und mit ihren Orden. Sie wussten, was man der Kirche schuldig ist. Und da kam auch eine Frau. Sie war nicht reich. Von ihr wird ausdrücklich bemerkt, dass sie arm war. Ohne Sozialhilfe, ohne Rente, ohne Sparbuch, bettelarm. Hoch war sie auch nicht. Von ihr wird ausdrücklich geschrieben, dass sie eine Witwe war, damals schutzlos, mittellos, hilflos. Und von einem Namen wird auch nichts berichtet. Sie war namenlos, unwert, unbekannt. Diese Frau entbehrte alles, Reichtum, Ehre und Ansehen, außer der Zuwendung ihres Herrn. Jesus sieht die Armen. Das bedeutet nicht, dass er die Oberen übersieht. Jesus ist kein Revolutionär. Jesus ist nicht gegen die Reichen. Jesus wendet sich nicht gegen die Reichen, aber er verwendet sich für die Armen. Er erfüllt jene Jesaja-Verheißung. Er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Vor ihm machen Kleider keine Leute. Titel und Standesunterschiede spielen bei ihm überhaupt gar keine Rolle. Uniformen und Orden und Spangen, die übersieht er. All unsere sozialen Maßstäbe und Wertungen sind ihm fremd. Vor ihm ist niemand etwas, weder Hohes noch Tiefes, weder Herr noch Knecht, weder Jude noch Grieche, weder Tempelvorsteher noch Witwe, alle stehen sie vor einem Gericht und einer Gnade. Überall werden wir doch nach unserer Leistung beurteilt. Überall regiert Geld die Welt. Überall haben die Großen das Sagen. Hier ist endlich eine Stelle, wo Liebe vor Leistung rangiert. Hier ist endlich ein Platz, wo zwei Pfennige mehr gelten als Gold und Silber. Hier ist endlich einer, der sagt, selig sind die Armen, denn das Himmelreich ist ihr. Vielleicht sind sie auch Bettelarme. Nicht finanziell, aber physisch und psychisch. Vielleicht haben sie auch ihren Mann, ihren Partner verloren. Vielleicht fühlen sie sich auch wie ein winziges, unbedeutendes Rädchen im großen Räderwerk der Zeit. Jesus sieht den, der alles entbehrt. das andere. Eine Frau, die alles gibt. Die anderen haben nicht nichts gegeben. Von den Reichen heißt es ausdrücklich, sie legten viel ein. Es ist doch nicht wahr, dass alle Wohlhabenden auch Geizige sind. Wir haben immer wieder vielen Spendern, großen Spendern, ganz herzlich zu danken. Aber von dieser Frau heißt es, dass sie mehr eingelegt habe als alle anderen. Wieso denn? Kippen wir doch einmal den Opferkasten um und fangen an zu zählen. Da war auf der einen Seite die Summe der einen, der Wohlsituierten und der Gutverdienenden, sagen wir zusammen 780 Mark. Und daneben waren die zwei Pfennige der Witwe. 780 Mark sind doch mehr als zwei Pfennige. Fragen wir heute das Diognissen-Mutterhaus in Halle, die unser heutiges Opfer bekommen sollen. Fragen wir doch die Witwe selbst. 780 Mark ist mehr als zwei Pfennig. Mit einer solchen Mathematik geht die Kirche Jesu noch bankrott. Wie erklärt sich Jesus seinen Rechenfehler? Er sagt, die anderen gaben von ihrem Überfluss. Sie gab alles, was sie hatte. Die anderen gaben von ihrem Überschuss. Sie gab ihren ganzen Lebensunterhalt. Die anderen mussten auf ihrem Mittagstisch nichts, aber auch gar nichts entbehren. Aber sie hatte keinen Bissen mehr. Hätte sie nur noch die Hälfte gegeben, dann hätte sie noch einen Kreuzer in der Hand gehabt. Aber Jesus sieht, dass sie alles gab. Dafür lobt er sie. Hätte er, anstatt seinen Jüngern diese Geschichte zu erzählen, nicht besser den Judas aufgefordert, einmal seinen Beutel aufzumachen und dieser Frau das Zehnfache zu erstatten? Er tut das nicht, er lobt sie nur, dafür kann sie sich doch nichts kaufen. Wir wissen nicht, was aus dieser Frau geworden ist, ob sie fröhlich hungerte oder ob sich nicht doch einer über sie erbarmte und ihr einen Zehnmarkschein zusteckte. Für Jesus jedenfalls ist es ein Anlass, um etwas ganz deutlich zu machen. Nämlich, die Witwe stellt klar, was ihr Gott wert war. Gott war ihr nicht die Hälfte wert. Gott ist ihr nicht die Hälfte wert. Gott gibt man überhaupt nie die Hälfte. Sie sagt, hier hast du meine zwei letzten Pfennige. Hier hast du mein ganzes Leben, hier hast du mich. Das zielt nicht auf unsere Brieftasche oder unseren Geldbeutel, das zielt auf unser Herz. Es gibt genug Situationen, in denen auch wir gefragt werden, was denn nun Gott uns wert ist. Ich denke an den Mann, der eine einzige Tochter hat. Nach ihrer Krankenschwester-Ausbildung will sie ausreisen auf eine indische Missionsstation. Er aber sperrt sich und sagt, in die Missionsarbeit ja, aber nicht so weit weg. Alles oder die Hälfte? Ein junger Mann kam auf einer Freizeit zum Glauben. Er will seine Freizeit nun diesem Herrn zur Verfügung stellen und er sagt, von Montag bis Samstag bin ich voll da, aber der Sonntagvormittag, der gehört meinem Verein. Alles oder die Hälfte? Ein Politiker hat die Bibel auf seinem Nachttisch. Das Wort Gottes gehört zum Anfang und Ende des Tages, aber zur Bergpredigt erklärt er, mit der lässt sich keine Politik machen. Alles oder die Hälfte? In uns steckt vielleicht eine Krankheit. Wir ahnen, dass sie uns den Tod bringen wird. Und nun klammern wir uns an unser Leben oder sind wir bereit, dieses ganze Leben diesem Herrn hinzugeben? Alles oder die Hälfte? Jesus selbst steht vor der schwersten Stunde seines Lebens. Bald wird er sagen, Vater, wenn du willst, dann nimm doch diesen Kelch von mir. Aber Gott will nicht. Rohe Hände zerren ihm die Kleider vom Leibe. Er könnte 12 Legionen Engel zu Hilfe rufen, aber er tut es nicht. Wie ein Krimineller wird er hinausgeführt zum Galgen. Niemand wird das tödliche Handwerk gelegt. Er gibt nicht nur die Hälfte, nicht nur ein Teil, nicht nur ein Überschuss. Dieser Jesus gibt sein ganzes Leben. Er gibt alles als Ganzopfer, hängt er am Schandpfahl. Und er, dieser Jesus, der und kein anderer, der sieht den, der alles gibt. Und das Letzte. Eine Frau, die alles hofft. Sie ist keine Selbstmordkandidatin. Die Geschichte darf nicht so ausgedacht werden, dass sie nur nach Hause geht, die Läden schließt, sich auf den Sofa legt, um dort zu sterben, so wie sich es die Witwe von Zarpat einmal ausgedacht hatte. Sie ist auch keine Märtyrerin, die durch den Hungertod Aufmerksamkeit auf sich lenken will. Nein, sie ist ganz einfach eine Glaubende, die nicht mehr für den anderen Morgen sorgen will. Sie sichert sich nicht ab. Sie kümmert sich nicht darum, ob sie morgen zu kurz kommt. Sie baut auf die Treue Gottes. Sie gibt Antwort auf die Frage, ob man diesem Gott seine ganze Zukunft anheimgeben kann oder nur zur Hälfte. Ob man für die eine Hälfte Rückversicherungen unterschreiben muss und er für die andere Hälfte zuständig sein will. Einem kleinen, unbedeutenden, bedeutungslosen Gott, einem halben Heiland, den ich nur halb höre, an dem ich nur halb hänge und dem ich nur halb vertraue, dem gebe ich auch nur die Hälfte. Aber einem Gott, der mir alles geworden ist, dem gebe ich auch alles. Einfach deshalb, weil ich weiß, dass er mir wieder alles schenken wird. Friede und Freude und Trost und Vergebung und Hoffnung und ewiges Leben. Er lenkt nicht nur die Sterne in den Bahnen. Er hält nicht nur diese zerrissene und blutende Welt in seinen Händen. Nein, dieser Gott, der kennt auch mich und hat mich lieb und sagt mir angesichts meiner Zukunftsängste, sorget nicht. Liebe Freunde, der Ruhm der Reichen, die damals viel gaben, ist längst vergangen. Der Glanz der Schriftgelehrten, die damals so viel galten, ist längst dahin. Aber diese Frau ist für alle Zeiten in das Neue Testament eingegangen. In das Buch der Kleinen, der Unbekannten und Ungenannten, die vor Gott groß sind. Alles oder die Hälfte? Amen.
Wir beten.
Gott, unser Vater, es ist kaum zu glauben, aber wahr, du liebst uns alle. Ob wir geachtet sind bei den Leuten oder übersehen werden, ob wir erfolgreich sind oder in vielem versagen, wie wir uns im Augenblick auch fühlen, in deiner Liebe übersiehst du keinen, in deiner Gemeinde gehören wir alle zusammen. Gib, dass wir nun auch dich lieben, nicht nur mit einer Ecke unseres Herzens, sondern mit unserem ganzen Leben. Bewahre uns nun vor dem Hochmut, der auf andere herabsieht, und vor der Zufriedenheit, die den Notleidenden vergisst. Nimm uns aber auch die Ängste, wir könnten versagen. Bleibe bei uns, wenn wir deine Nähe nicht mehr spüren. Lass keinen von uns los. Mach aus uns eine Gemeinde, die von deiner Liebe angesteckt ist, damit wir merken, wo man uns braucht. Lass uns besonders den nicht übersehen, der im Stillen auf uns wartet, den Schwachen und den Einsamen, den Alten, der sich überflüssig vorkommt, und den Jungen, der nach dem Sinn des Lebens fragt. Gib uns den Glauben, der niemanden aufgibt, die Hoffnung, die sich nicht beirren lässt, und die Liebe, die keine Grenzen kennt. Amen. Unser Anfang geschehe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch: All eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott, unser Vater, mit vielen Fragen und Sorgen kommen wir zu dir. Wir machen uns Sorgen um uns selbst, um unsere Angehörigen, unsere Arbeit. Wir machen uns Sorgen um das Entführungsdrama in unserem Volk. Ja, wir sorgen uns um deine Kirche. Und nun bitten wir dich nicht, dass du unsere Sorgen einfach wegnimmst, sondern dass du uns Klarheit gibst, warum zu sorgen sich lohnt und welche Sorgen wir lassen können. Um das bitten wir dich, um Klarheit in diesen Fragen. Wir bitten um ein helfendes Wort. Amen.